Wir hören einen Abschnitt aus dem Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 11. Paulus schreibt dort über das Verhältnis der Christen aus den nichtjüdischen Völkern zum Volk Israel, Gottes erster Welt im Volk. Römer 11, Abvers 16. Wenn das erste Brot der neuen Ernte Gott geweiht ist, dann ist alles Korn dieser Ernte geheiligt. Wenn die Wurzel des Baumes Gott geweiht ist, dann sind es auch die Zweige. Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden und du wurdest als neuer Zweig unter die übrigen eingepfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Und wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wirst du nun sagen, die Zweige sind ja herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werden konnte. Das ist richtig. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und du hast deinen Stand nur durch den Glauben. Sei also nicht überheblich, sondern pass auf, dass es dir nicht genauso geht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Du siehst hier also die Güte und die Strenge Gottes. Seine Strenge gilt denen, die sich von ihm abgewandt haben. Aber seine Güte gilt dir, sofern du dich auf seine Güte verlässt. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Doch auch die anderen Zweige können wieder eingepfropft werden, vorausgesetzt, sie halten nicht an ihrem Unglauben fest. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, zu dem du von Natur aus gehörtest, ausgeschnitten und gegen die natürliche Ordnung in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die natürlicherweise zum edlen Ölbaum gehören, wieder an ihre Stelle einzupfropfen. Liebe Gemeinde, am heutigen Bußtag möchte ich zunächst über zwei Bäume sprechen. Beide sind immer grün. Beide haben Nadeln bzw. ganz schmale, lange harte Blätter. Beide sind sehr beliebt. Beide sind mit bestimmten Kulturen und Traditionen verbunden. Beide haben eine tiefe symbolische Bedeutung und können uns auf vieles aufmerksam machen. Der eine ist der schönste Baum, und der andere ist zumindest ein Symbol für Schönheit. Aber es geht heute nicht um Schönheit, sondern ich möchte versuchen, am Beispiel dieser beiden Bäume etwas deutlich zu machen, uns zum Nachdenken zu bewegen, vielleicht auch herauszufordern und zu einer Entscheidung zu ermutigen. Zunächst ganz klar zum schönsten Baum. Er wächst im Wald oder auf Plantagen. Er duftet und wir bringen ihn zum Strahlen und zum Leuchten. Er wird nicht sehr groß, sondern nach einigen Jahren abgesägt. Je nach Geschmack und Möglichkeit suchen wir uns den schönsten und passendsten heraus. Und wenn er noch nicht die Idealform hat, dann helfen wir etwas nach. Schließlich gibt es die Möglichkeit, aus zwei Bäumen einen zu machen, indem man den Stamm des einen ein bisschen anbohrt und dann die Äste des anderen einfügt. Zumindest mein Schwiegervater beherrschte diese Kunst in perfekter Weise und das war zu DDR-Zeiten sehr, sehr hilfreich. Und schließlich stellen wir diesen schönen, duftenden Baum in unserem Wohnzimmer auf oder halt auf dem Balkon. Wurzeln hat er nicht mehr, Aber er bekommt dafür einen stabilen Ständer, möglichst noch mit Wasser drin. Und dann wird er mit Früchten behangen und anderen Leckereien, mit Glaskugeln und Sternen. Wir schmücken ihn mit Lametta und anderen Raffinessen. Und vor allem bekommt er ja Kerzen oder eine Lichterkette. Es gibt sehr viele Deutungsmöglichkeiten für den Christbaum. Bald werden Sie ja wieder unsere Räume und auch die Kirche schmücken. Er kann an den Paradiesbaum erinnern mit seinen Früchten, an den Lebensbaum. Die Sterne weisen auf den Stern von Bethlehem, Strohsterne zusätzlich noch auf das Stroh in der Krippe und die Kerzen auf das Licht, das mit Jesus in diese Welt gekommen ist. Der ganze Baum kann als ein Symbol für das neue Leben dienen, das Jesus gebracht hat. So weit, so gut. Der Christ- oder Weihnachtsbaum, eine wunderschöne Dekoration mit tiefem symbolischem Wert. Er gehört zum Weihnachtsfest einfach dazu. Und irgendwann, spätestens zu Ostern, hat er dann ausgedient und muss entsorgt werden. Der andere Baum, über den ich sprechen möchte, ist längst nicht so schön. Nur ein Symbol für Schönheit und noch vieles andere. Er wird draußen in der Natur gelassen. Sehr groß wird er trotzdem nicht, höchstens so 10 Meter hoch. Aber seine Wurzeln dringen sogar in Felsspalten ein. Und so kann er lange Trockenzeiten überstehen. Und er kann sehr alt werden. Mehrere tausend Jahre. Und dabei bleibt er fruchtbar. Er trägt immer wieder Früchte. Und wenn Teile absterben oder entfernt werden, entstehen aus den Wurzeln neue Schösslinge und das Leben geht weiter. Das heißt, die Schösslinge wachsen vorher schon. Sie beschützen zunächst den Elternbaum und überleben ihn schließlich. Aus derselben Wurzel wächst in langen Zeiträumen eine Generation nach der anderen derselbe eine Baum, der ständig erneuert wird oder sich ständig erneuert. Sein Geheimnis ist die Wurzel, die ständig neues Leben hervorbringt. Die Früchte, Oliven, und das daraus gewonnene Öl gehören im Mittelmeergebiet zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. Das Öl fand und findet außerdem in der Körperpflege Verwendung. Es macht die Haut schön, deshalb der ganze Ölbaum, ein Symbol für Schönheit. Das Öl wurde auch für Medizin, für Heilzwecke verwendet und schließlich auch als Brennstoff noch für Öllampen. Oliven und ihr Öl, Nahrung, Heilung, Licht und Schönheit. Und in der Bibel auch ein Symbol für den Heiligen Geist, der Gottes Gegenwart in unser Leben bringt. Der Ölbaum, er ist in der Bibel auch ein Symbol für Israel. Ein Symbol für das Volk, das die Jahrtausende überdauerte, obwohl es immer wieder vernichtet werden sollte und teilweise vernichtet wurde. Große Teile wurden sozusagen immer wieder abgeschlagen, aber der Ölbaum schlug immer wieder neu aus und er grünt bis zum heutigen Tag und er wird auch im Himmel grünen. Weihnachtsbaum und Ölbaum. Und dazu jetzt noch ein bedenkenswertes Datum. Das Datum hat uns vor knapp 2 Wochen einmal kurz beschäftigt. Da ging es durch die Nachrichten und die Zeitungen. Der 9. November 1938. Es ist jetzt genau 80 Jahre her. Der 9. November 1938. Das kann man als ein Gedenkdatum hernehmen und dann wieder abhaken, wenn es vorbei ist. Aber es geht um mehr. Es geht um Wurzeln und es geht um Früchte. Es geht um Wurzeln und Früchte, die immer noch da sind. Und zwar sehr gegensätzliche Wurzeln und Früchte. Und da müssen wir einiges klären. Wir müssen zum Beispiel klären, warum Christen sich an dem Volk Israel so schuldig machen konnten und bis auf wenige Ausnahmen mit den Nazis kooperierten oder zumindest wegsahen. Wir müssen klären, warum das, was zum 9. November 1938 und schließlich zum Holocaust geführt hat, immer noch nicht tot ist, sondern weiter Blüten treibt und giftige Früchte bringt. Und wir müssen klären, ob unser Christentum oder unser Christsein eher einem Weihnachtsbaum gleicht oder einem Ölbaum. Es gibt nämlich so etwas wie ein Christentum, das dem Weihnachtsbaum gleicht. Oder dem Christbaum, klingt noch besser. Und ich sage damit überhaupt nichts gegen den Weihnachtsbaum, da darf jeder seine Freude dran haben, mir geht es um was völlig anderes. Ein Christentum, das einem Christbaum gleicht, wäre etwas, was keine echte Wurzel mehr hat, sondern das von der ursprünglichen Wurzel getrennt ist. Das mag trotzdem einen stabilen und guten Eindruck machen. Und da kann menschlich alles sehr gut gesichert und perfekt gemacht sein. Wir haben es uns in unsere Wohnzimmer geholt und passend in Größe und Ausdehnung gemacht, je nach Geschmack. Wir haben es uns zurechtgebastelt, so wie es unseren Bedürfnissen entspricht. Und so dient es zu Dekorationszwecken. Es verbessert und erhält die Stimmung. Und da mag durchaus noch Leben drin sein. An einem Weihnachtsbaum können noch echte Zapfen hängen. Und ich habe es erlebt, dass er sogar ein wenig wieder austreibt durch das Wasser im Ständer. Und doch ist es kein lebendiger Baum im eigentlichen Sinne. Das meiste, was dranhängt, ist künstlich angebracht. Das ist woanders hergeholt. Auch die Äpfel sind nur äußerlich rangehängt, die sind nicht organisch gewachsen an ihm. Es gibt ein Christentum, das sich mit vielem schmückt, was andere genauso haben und andere genauso können und genauso sagen. Der Weihnachtsbaum bringt keine eigene Frucht. Er schmückt sich mit fremden Früchten. Und er wird am Ende weggeworfen und verbrannt. Ein Christentum, das keine göttlichen Früchte bringt, ebenso, sagt zumindest Jesus, nachzulesen in Johannes 15. Es gibt auch ein Christentum und Christsein, das mit dem Ölbaum verglichen werden kann. Vielleicht erscheint es nicht so attraktiv und ist gar nicht so schön. Aber es überdauert die Jahrtausende. Es strahlt nicht nur im Wohnzimmer, sondern leuchtet in dieser Welt. Ist Licht der Welt. Es strahlt sogar noch in der zukünftigen Welt, in der Ewigkeit. Es bringt hier wie dort Frucht. Es hat sich vielleicht nicht so gut in dieser Welt etabliert. Vielleicht hat es dort auch keinen so guten Stand, aber es ist in Gott verwurzelt. Wenn es verfolgt wird, wenn Zweige abgehauen werden, wenn es beschnitten wird, dann treibt es umso stärker aus und bringt umso mehr Frucht. Das erleben wir überall, wo echte Christen verfolgt werden. Das Christentum, das dem Ölbaum gleicht, wächst organisch. Das mag Zeit brauchen, Ölbäume wachsen nicht sehr schnell, da reift auch nicht alles auf einmal, da kann Geduld nötig sein, viel Geduld manchmal, aber es wächst, es wächst. Man muss da nichts künstlich machen. Man muss es nicht mit fremden Federn oder Flitterfäden schmücken. Man muss es nicht durch künstliche Kugeln attraktiver machen. Denn es geht nicht um Dekoration, es geht um Leben. Es geht nicht um Stimmung, sondern darum, dass unser Leben mit Gottes Willen übereinstimmt und dass es ihm zur Ehre dient. Und da ist die Verbindung zur Wurzel ganz grundlegend. Lebenswichtig. Dieses Christentum lebt aus der Wurzel. Und deshalb wird es nicht verachten, woraus es selber hervorgegangen ist und was aus derselben Wurzel vielleicht schon viel früher gewachsen ist. Die Bibel sagt, der Ölbaum ist ein Sinnbild auch für Israel. Und Paulus erklärt in Römer 11, wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Die Wurzeln sind die Stammväter Israels. Das sind Gottes Verheißungen an sie. Das sind Gottes Bundesschlüsse. Und daraus ist das Volk Israel als Baum gewachsen. Ja, einige Zweige wurden zunächst ausgebrochen, weil sie den Messias Jesus erst einmal abgestoßen haben. Sie können aber wieder eingepfropft werden von Gott und Gott wird das tun, verrät uns Paulus. Und im Übrigen hat Gott etwas getan, was kein vernünftiger Gärtner, der bei Verstand ist, tun würde. Er hat für die ausgebrochenen edlen Zweige wilde Ölzweige genommen und sie in diesen alten Baum eingepfropft. Er hat Menschen aus den nichtjüdischen Völkern genommen und sie durften durch den Messias Jesus Anschluss an den Gott Israels, aber damit auch an das Volk Israel gewinnen. Und wurden dort eingefügt, eingepfropft, ganz organisch, sodass sie aus demselben Saft, derselben Wurzel und all dem leben, was von Gott her da drin ist in diesem Baum. Sie haben Anteil an der Wurzel, an dem Saft, an der Fettigkeit des Ölbaums, schreibt Paulus. Christentum, das dem Ölbaum gleicht, wächst so ganz organisch und bringt für Gott Frucht, viel Frucht. Paulus fährt fort, überhebe dich bitte nicht über die anderen Zweige, das jetzige Volk Israel. Bilde dir nichts ein ihnen gegenüber. Falls aber doch, dann bedenke bitte, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du bist als nichtjüdischer Christ Miterbe des Volkes Israel. Freu dich darüber. Das ist Gnade. Aber du hast das Volk Israel nicht enterbt oder ersetzt. Du kannst es gar nicht enterben und ersetzen. Im Gegenteil, wenn Gott schon die natürlichen Zweige Israel nicht verschont hat, dann wird er die aufgepropften Zweige erst recht nicht verschonen. Also pass bitte gut auf. Der Messias, Jesus, kommt aus Israel und er ist immer noch der Löwe aus dem Stamm Juda und die Wurzel Davids, sagt die Offenbarung. Er wird das für immer und ewig bleiben. Das heißt, Jesus ist und bleibt immer mit Israel verbunden, mehr als uns und mehr als Israel lieb ist. Aber wer zu Jesus gehört, der ist deshalb auch mit Israel verbunden. Oder er hat sich von der Wurzel getrennt. Oder er hat sich von der Wurzel getrennt. Und genau das ist tausendfach passiert. Und zwar schon ganz zeitig von den frühen Kirchenvätern an, drittes, viertes Jahrhundert, bis heute. Und so war es möglich, dass die Christen, Ich sag mal, in ihren gut gesicherten menschlichen Christbaumständern sozusagen braune dämonische Soße aufgenommen haben, statt den guten geistlichen Saft des Ölbaums. Und dann brannten die Synagogen und bald darauf die Öfen von Auschwitz. Und die Christen haben sich größtenteils nicht daran gestört. Sie waren nicht mehr so lebendig, dass sie den Schmerz von Jesus, dessen Brüder und Schwestern verfolgt und dahingemordet wurden, noch gespürt hätten. Und noch heute tun viele Christen so, als ob das, was Israel angeht, sie überhaupt nicht betreffen würde. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie keine Verbindung zur Wurzel mehr haben. Noch heute stellen sich viele Christen über das Volk Israel, rühmen sich gegen dieses Volk, das von Gott zuerst geliebt wurde. Und so tragen sie stolz ihr Weihnachtsbaum-Christentum zur Schau. In ihrer Stellung zu Israel und den Juden unterscheiden sie sich überhaupt nicht vom Rest der Welt. Der Ökumenische Rat der Kirchen sagt dasselbe wie die UNO. Und die Bischöfe sagen dasselbe wie die Politiker. Immer noch sind an allem die Juden schuld, beziehungsweise jetzt ist es der Staat Israel, auf den man alles schieben kann. Egal, was er macht, es ist falsch. Und es hindert den Frieden. Er ist das Friedenshindernis. Kein Staat wird so oft verurteilt wie Israel, sondern mehrfaches gegenüber allen anderen Staaten der Welt zusammengerechnet. Antisemitismus kann man heute gut hinter Israel-Kritik verstecken, dann ist der Antisemitismus politisch völlig korrekt. Und andere sind halt weiter oder neu oder wieder oder immer noch offen rechtsextrem. Immer noch und immer wieder und das 80 Jahre nach der Kristallnacht. Wir wissen, wohin das geführt hat, aber haben wir daraus gelernt? Wieso wird Israel, werden die Juden immer noch und immer wieder abgelehnt? Wieso gibt es immer noch und immer wieder diesen Rechtsextremismus? Und dann haben wir ja auch noch die radikale Ablehnung Israels und der Juden, die aus dem Islam kommt. Und wo Hitler als das große Vorbild verehrt wird. Das meistgelesenste Buch im Islam ist nach dem Koran Hitlers Mein Kampf. Das wurde auch schon immer in Deutschland auf Arabisch rausgegeben. Das ist in Ordnung, weil die Zuwanderer das brauchen. Wie kann man das erklären, dass der Geist von Hitler und dass dieser Geist des Antisemitismus, diese braune Ideologie und der Rechtsextremismus immer noch nicht tot sind? Wie kann man das erklären? Erstens, solche Geister können nur durch echte Umkehr und durch Gebet vertrieben werden. Und davon gab es offensichtlich zu wenig. Eine rationale Aufklärung und Aufarbeitung ist ganz wichtig, ich will das nicht verachten, die ist wichtig. Aber sie allein reicht nicht. Sie nimmt noch nicht dem die Kraft. Die Logik überzeugt dort noch nicht. Es geht um mehr, es geht um viel tiefere Wurzeln, die das hat. Und das Zweite ist eben, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Arten von Christentum. Das eine nenne ich heute mal Weihnachtsbaum-Christentum und das andere Ölbaum-Christentum. In der Kristallnacht gingen nicht nur Weihnachtsbaumkugeln oder auch nicht nur Fensterscheiben zu Bruch, sondern da wurde dieser tiefe Bruch zwischen der biblischen Wurzel und unserem Volk und weiten Teilen der Christenheit sichtbar. Und so konnte der Tod mit seiner grausamen Ernte beginnen. Da wurde der geistliche Tod unseres Volkes und weiter Teile des Christentums sichtbar. Eines Christentums, das schon lange von der Wurzel getrennt lebt, das in seinem Ständer steckt und geschmückt ist und das sogar noch den Nazis zu Dekorationszwecken diente. und heute sich auch als Dekoration in vielen Staaten anbietet. Nur durch die Verbindung zur biblischen Wurzel kann es einen gesunden, lebendigen Glauben geben. Einen Glauben, der Frucht bringt, einen Glauben, der wächst, der sich wirklich ausbreitet, wo man nicht den Niedergang verwaltet. Und einen Glauben, der die Geister noch unterscheiden kann oder wieder unterscheiden kann, endlich, es wäre nötig. Wer mit der biblischen Wurzel verbunden ist, mit dem Gott Israels und mit dem Messias Israels, mit Jesus, der wird auch mit dem Volk Israel verbunden sein und wird das zum Ausdruck bringen. Wir sind keine Juden, nein. Wir müssen auch nicht versuchen, jüdisch zu leben oder zu werden. Davon halte ich nichts. Und wir dürfen nach sorgfältiger Prüfung der wirklichen Fakten eine eigene Meinung zu den Dingen in und um Israel haben. Wir dürfen die auch äußern. Man muss nicht alles gut finden, was Israel tut. Aber wer mit der Wurzel verbunden ist, der versteht, was Israel betrifft, betrifft auch ihn auf geheimnisvolle Weise. Und dieses Geheimnis wird sich ihm immer tiefer erschließen. Zwei Bäume. Weihnachtsbaum oder Ölbaum. Dekoration oder Frucht, Tod oder Leben. Es lohnt sich zu überlegen, welcher Baum repräsentiert meinen persönlichen Glauben und den unserer Kirche vielleicht. Gott hat unserem Volk noch einmal Gnade gegeben und damit die Möglichkeit, umzudenken, umzukehren, neu zu denken, neu anzufangen. Das zeigt der 9. November 1989. Äußerlich ist seitdem viel anders und neu geworden, viel. Und innerlich und bei uns Christen, rennen wir immer noch oder immer wieder Ideologien hinterher, seien sie nun braun oder rot oder schwarz oder gelb oder blau oder sonst was, fromm oder gottlos? Oder erneuert Gottes Wort und Gottes Geist uns, weil wir mit Gott und seinem Tun, in Gott und seinem Tun tief verwurzelt sind? Und so mit allem auch verbunden sind, was aus dieser Wurzel eben wächst und was dazugehört. Zwei Bäume. Gott wird uns und auch unser Volk eines Tages nach der Frucht fragen und der Frucht entsprechend richten. Bußtag, wir dürfen umkehren. Gott ermöglicht uns, neu zu denken, neu zu leben und heil zu werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und Vater von Jesus Christus, wir leben unser Leben. Wir begehen Gedenktage und auch den Bußtag. Danke für die Möglichkeit, innezuhalten, hinzuschauen, nachzudenken, umzudenken. Du siehst unsere Wurzeln und unsere Früchte. Hilf auch uns, sie zu sehen. In unserem Volk und in unserem Leben ist nicht nur Gutes aufgegangen. Und wir merken, wie wenig wir aus eigener Kraft ändern können. Ohne dein Erbarmen sind wir verloren. Wir haben uns über dein Volk Israel gestellt und tun es oft noch. Blindheit und Hochmut haben Verderben und Tod gebracht. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Das gilt für Israel wie für uns. Wir bekennen dir in der Stille, wo uns persönlich Schuld bewusst ist, wo wir uns gegen dich, deinen Willen und dein Volk gestellt haben, wo wir äußeren Schein gepflegt haben, statt aus dir zu leben. Bitte vergib und erneuere uns durch deinen Geist. Wir danken dir für deine Gnade, die sichtbar wurde in deiner Treue zu Israel bis heute. Zu Israel, das aus der Asche des Holocaust neu auferstand. Wir danken dir für deine Gnade für uns Christen und dass du uns noch nicht gerichtet hast, sondern Zeit zur Umkehr gibst. Und deinen Geist gibst, damit wir neu werden können. Wir danken dir für deine Gnade für unser Land, die sichtbar wurde am 9. November 1989. Und nun hilf uns, deine Gnade zu nutzen, dass wir uns erwecken lassen zu neuem Leben. Öffne uns die Augen für deinen Heilsplan. Lass uns Anschluss finden an die Wurzel und wachsen und Frucht bringen, dir zur Ehre, Menschen zur Hilfe und auch deinem Volk Israel zum Segen. Ja, segne dein erstgeliebtes Volk, überwinde seine Feinde, lass es dir begegnen und setze es wieder ein zum Segen für die ganze Welt. Amen.